Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 42. Wandern auf den Orkneys, Stadterkundungen in Greenock und Belfast und auf den Spuren der Titanic in Southampton. Ahoi, meine Lieben. Bremerhaven, 29. Juli. Wir liegen noch in Bremerhaven. Thomas und ich sind heute in aller Frühe raus. Bereits um 8 Uhr waren wir an der Pier. Wir hatten ab Mittag Check-in-Dienst. Da mussten wir möglichst früh los, um ein wenig frische Luft und Sonne zu bekommen. Wir sind einfach nur ein bisschen durch die Stadt gebummelt und sind vom alten Hafen über den Deich zum Museumshafen spaziert, wo einige alte Schiffe zu besichtigen sind. Das dortige Schifffahrtsmuseum würde einen Besuch lohnen, wenn wir mal etwas mehr Zeit haben. In der Fußgängerzone besorgten wir ein paar Kleinigkeiten und sahen uns im Vorbeigehen die dortigen Sehenswürdigkeiten an, wie das kleine Haus des Stadttheaters, die Statue des ehemaligen Bürgermeisters Johann Schmidt und die Bürgermeister-Schmidt-Gedächtniskirche, das 1853 bis 1855 errichtete Gotteshaus, ist übrigens die einzige Kirche in Deutschland, die den Namen eines Bürgermeisters trägt. Entzückend fand ich eine Statuengruppe aus Robben. Auf See, 2. August. Im Moment kreuzen wir wieder durch den Norden, sind auf dem 420 Seemeilen oder 778 Kilometer langen Weg von Kirkwall auf den Orkney-Inseln nach Greenock in Schottland. Damit ihr euch vorstellen könnt, wo wir unterwegs sind, hier unsere aktuelle Route. Bremerhaven, Seetag. Invergordon, Schottland. Kirkwall, Orkney-Inseln, Seetag. Greenock, Schottland. Belfast, Nordirland. Seetag, Southampton, England, Seetag, Bremerhaven. In Invergordon sind wir nur für knapp eine Stunde rausgekommen. Wir waren nur in der Kirche, wo großzügige Gemeindemitglieder für die Crew eine kleine Kaffeeecke mit Internet eingerichtet hatten. Wir tranken einen köstlichen English Tea und klärten einige Sachen im Internet. Nachdem ich gestern Nacht schlecht geschlafen hatte und schon früh wach war, bin ich zum Einlaufen in Kirkwall auf den Orkney-Inseln rauf auf Deck 14 gegangen. Wir steuerten zwischen den flachen Eilanden hindurch. Das Grün der Inseln leuchtete in der Morgensonne. Nebelschwaden zogen über die Landschaft hinweg und tauchten alles in eine sehr geheimnisvolle Stimmung. Im Hafen hieß uns eine große Tafel mit der Aufschrift »Welcome«, »Willkommen«. Gestern gingen Thomas und ich getrennte Wege. Thomas wollte unbedingt das Steinzeitdorf Scarabray besichtigen. Scarabray gilt als die am besten erhaltene jungsteinzeitliche Siedlung Europas und wird auch als das Pompeji Schottlands bezeichnet. Tickets dafür muss man zuvor online kaufen. Als wir am Vorabend, nachdem unser Tagesplan heraußen war, Eintrittskarten kaufen wollten, wir bekommen den Plan für den folgenden Tag nämlich immer so gegen 21.30 Uhr am Abend davor, mussten wir feststellen, dass der erste verfügbare Slot der von 12.30 Uhr bis 13 Uhr war. Für mich definitiv zu spät. Ich hatte am Nachmittag Probe und musste spätestens um 14.30 Uhr zurück an Bord sein. Bei einer Stunde Busfahrt geht sich das nicht wirklich aus. Thomas aber hatte am Nachmittag frei. Also hat er einen Ausflug in die Jungsteinzeit gemacht und ich bin von Kirkwall aus wandern gegangen. Ich nahm gegen 8.40 Uhr den ersten Shuttlebus ins Stadtzentrum. Da war so gar nichts los. Die meisten Geschäfte noch geschlossen. Keine Touristen, nur ein paar Einheimische unterwegs. Fand ich angenehm. Ich wanderte stadtauswärts am örtlichen Krankenhaus vorbei und schlug dann den Crantit Trail ein, einen Wanderweg, der an einem schmalen Kanal entlang durch Felder und blühende Wiesen zur Scapa Bay führt. Kirkwall liegt ja an der schmalsten Stelle der Insel Mainland. Ich habe quasi die Insel einmal überquert. An der Scapa Bay, einer langgezogenen hellen Sandbucht, waren so früh auch noch nicht viele Menschen unterwegs. Ein paar Hundebesitzer mit ihren Lieblingen. Am Nachmittag dann, als die Wolken sich aufgelöst hatten und die Sonne die Temperaturen auf sagenhafte 18 Grad klettern ließ, tummelten sich einige Familien am Strand. Die Kinder bauten Sandburgen, im Wasser war allerdings niemand. Unsere Freunde, die einen geführten Ausflug unternommen hatten, berichteten mir am Abend, ihre Guide hätte erzählt, das wäre der erste Sommertag gewesen. Die Orkney-Inseln würden sehr unter dem Klimawandel leiden. Die Sommer würden viel kälter und regenreicher. Eigentlich käme nach dem Frühjahr gleich der Herbst, was ein großes Problem ist, weil Ernten nicht mehr reifen und Bauern nicht mehr genügend Futter für ihre Tiere haben. Über der Bucht der Scapa Bay weht die Fahne der Orkney-Inseln. Roter Untergrund mit einem blauen Kreuz, das gelb umrandet ist. Und die obligatorischen Schafe beobachten das Strandgeschehen von ihrem grünen Hügel aus. Auf der rechten Seite des Scapa Bay erhebt sich eine Steilküste, die an ihrem Ende hin flach ausläuft. Ich dachte mir, ob man da wohl wandern kann, das wäre schön. Ich fragte einen einheimischen Spaziergänger, der mir meine Frage nicht nur bejahte, sondern auch noch ganz genau erklärte, wie ich auf den Weg kam. Und so wanderte ich den Cliff Top Walk entlang. Ein schmaler Pfad am Rande der Klippen, üppig grün, eingerahmt von bunten Blumen. Unterschiedlichste Schmetterlinge flattern durch die Lüfte und die Aussicht ist einfach genial. Man kommt hier irgendwie sehr zur Ruhe. Es ist so friedlich und still. Ich war die ganze Zeit allein auf diesem Weg unterwegs. Die Luft ist einfach herrlich klar und frisch. Traumhaft. Am Ende des Weges wunderte ich mich über ein Schnaufen und Jaulen. Was ist das? Da entdeckte ich auf den Steinen faulenzend eine Gruppe Robben. So 13 bis 15 Tiere. Als ich mich etwas näherte, hoben sie neugierig ihre Köpfchen und sahen mich an. Natürlich blieb ich brav auf Abstand, um sie nicht zu stören. Die Fotos habe ich rangezoomt. Eine perfekte Wanderung. Und die Schönheit der Orkneys hat mich wieder mal aufs Neue begeistert. Auf demselben Weg kehrte ich in die Stadt zurück und bummelte noch ein bisschen durch die Straßen. Über dem Eingang zur Post entdeckte ich ein steinernes Wikingerschiff, auf dessen Segel die Initialen von Queen Elizabeth II. Zu sehen sind. Und schon hieß es wieder Abschied nehmen. Die Probe wartete. Belfast, 4. August. Es ist 9.15 Uhr. Gerade haben wir in Belfast, Nordirland, festgemacht. Wir müssen abwarten, bis der erste Schwung der Gäste draußen ist, bevor wir es auch versuchen können. Außerdem liegt das Stadtzentrum circa 8 Kilometer vom Terminal entfernt. Es gibt einen vom Schiff organisierten Shuttlebus und natürlich heißt es auch dort Guests First. Schlecht, aber natürlich ist es so. Zumal ich am Nachmittag wieder eine Probe habe. Die sogenannte Installationsperiode, in der wir unsere Premieren spielen, zieht sich dieses Mal über 6 Wochen. Bei unserem ersten Vertrag für diese Reederei waren wir in 16 Tagen mit den Premieren durch. Aber irgendwie haben wir dieses Mal mehr Proben. Unsere gestrige Premiere der Schatzinsel lief ausgezeichnet. Sie ist als Hörspiel mit unglaublich vielen Sounds angelegt. Es fühlt sich so an, als würde man selbst auf der Insel und im Schiff sein. Die Klänge kommen von allen Seiten. Die Atmosphäre wird durch Lichtstimmungen unterstützt. Und wir hüpfen von einer Rolle in die andere. Macht Spaß. Bis wir rauskommen, beginne ich mal damit, euch von unserem gestrigen Hafen zu erzählen, Greenock. Greenock liegt in Westschottland, an der Mündung des Flusses Clyde in den Meeresarm Firth of Clyde, etwa 40 Kilometer westlich von Glasgow. Greenock entstand als eigene Gemeinde 1589, als sich das damalige Fischerdorf von der Gemeinde Inverkip abspaltete. Woher der Name kommt, ist nicht ganz klar. Man nimmt an vom gälischen Wort für Sonne, Grain. Entweder Greyank, sonnige Bucht, oder Greynock, sonniger Hügel. Naja, von Sonnenschein konnte man gestern nicht wirklich sprechen. Ab und zu blinzelte tatsächlich ein Sonnenstrahl durch die Wolkendecke. 1635 wurde Greenock, damals federführend im Heringhandel, zur Stadt erhoben und entwickelte sich ab 1707 zum Haupthafen an der Westküste Schottlands. Besondere Bedeutung erlangte es für den Schiffsverkehr mit Amerika. Vor allem der Import von Zucker aus der Karibik lief über Greenock. 1850 wurde die erste von rund 20 Zuckerfabriken eröffnet. Die 150-jährige Tradition Greenocks als Hauptort der Zuckerindustrie endete erst, als Tate and Lyle die Greenocker Raffinerie 1997 schloss. Außerdem hat Schiffbau eine lange Tradition. Seit dem 17. Jahrhundert wurden hier in mehreren Werften Schiffe unter anderem für die Royal Navy gebaut. Auch das Brennen von Whisky war immer fest in der Region verankert. Heute hat die Hafenstadt rund 45.000 Einwohner. Wirtschaftlich spielt unter anderem die Elektroindustrie eine große Rolle. Berühmte Söhne der Stadt sind James Watt, 1736 bis 1819, der den Wirkungsgrad von Dampfmaschinen mit zahlreichen Erfindungen verbessert hat, und auch der Pirat William Kidd, 1645 bis 1701. Der Kreuzfahrthafen von Greenock liegt mitten im Stadtzentrum. Im Terminal versehen Freiwillige ihren Dienst und versorgen die ankommenden Gäste mit wertvollen Informationen. Wir bekamen von einer älteren Dame eine umfangreiche Broschüre mit Stadtspaziergängen und Informationen zu allen Sehenswürdigkeiten. Dieses Büchlein war wirklich super. Wir folgten dem vorgeschlagenen Weg und lernten so alle Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt kennen. Die Menschen haben wir, wie auch die letzten Male in Großbritannien, wieder als sehr aufmerksam, nett und hilfsbereit erlebt. Sei es die Dame im Terminal, ein Passant in der Fußgängerzone, der uns auf einen Aussichtspunkt hinwies, oder eine Dame in einer Kirche, die uns extra die Galerie öffnete, damit wir einen exklusiven Ausblick auf das Innere des Gotteshauses werfen konnten. Einzig das schottische Englisch ist manchmal schwer zu verstehen. Gewöhnungsbedürftig auch die Fußgängerampeln. Dass ich nie weiß, aus welcher Richtung das Auto kommt, brauche ich eh nicht zu erwähnen, oder? Ihr kennt mich doch. Die Fußgängerampeln sind nämlich nicht auf der gegenüberliegenden Straßenseite angebracht, sondern am Straßenrand neben den wartenden Fußgängern, ungefähr auf Schulterhöhe. Man muss einen Knopf drücken und somit die Grünphase anfordern. Das kennen wir. Aber ungewohnt ist die Lage eben dieser Ampel. Ich will immer auf die andere Straßenseite schauen und nicht über meine Schulter. Greenock kann man problemlos zu Fuß erlaufen. Das Stadtzentrum ist übersichtlich. Auffallend die unzähligen Kirchen. Gefühlt jedes zweite Gebäude ist ein Gotteshaus. Man merkt, dass Greenock eine große Vergangenheit hat, spürt aber auch, dass die Gegenwart nicht so rosig sein kann. Viele Läden sind geschlossen. Eine blühende Stadt sieht anders aus. Florierend, sollte ich wohl besser sagen, denn blühen tut es an allen Ecken und Enden. Die Briten sind echt gut im Gärtnern. Jedes kleine Fleckchen Grün wird gehegt und gepflegt und die wunderbarsten Blumenrabatte angelegt. Außergewöhnlich schön. Wir starteten unseren Stadtrundgang an der Uferpromenade. Schon nach wenigen hundert Metern kommt man zum Zollhaus. Es wurde 1818 nach dem Entwurf von William Burns of Edinburgh gebaut und liegt direkt am Custom House Quay, dem Zollhaus Quay. Dieser auch als Dampfschiff Quay bekannte Quay war eine der ersten Anlegestellen in Greenock und im 19. Jahrhundert der Haupthafen für den Schiffshandel und die Reisenden. Jedes Schiff, das hier anlegte, musste Zoll zahlen. Auf dem Platz vor dem Gebäude steht eine Turmuhr mit integriertem Brunnen, errichtet 1860. Auf der blau-weißen Säule ist auch das Motto von Greenock zu lesen: God Speed Greenock. Gemeint ist nicht Gott Geschwindigkeit Greenock, sondern Gott sei mit Greenock. Auf der dem Quay abgewandten Seite des Zollgebäudes liegt in einem Park ein großer weißer Anker. Er wurde 1972 von der Royal Navy dort positioniert, um ihre Verbundenheit mit der Stadt zu bezeugen. Auf der anderen Straßenseite erhebt sich ein Denkmal, das für mich definitiv das Faszinierendste der ganzen Stadt war. Ginger, ein leichtfüßiges Pferd aus Stahl, dessen Mähne im Wind flattert. Es steht für die Arbeitspferde, wie zum Beispiel die Clydesdales, die bis 1970 im Hafen, den Docks und auf den Schiffwerften schufteten. Die Statue wurde 2012 von Andy Scott geschaffen, der einen Wettbewerb gewonnen hatte. Auf See, 5. August. Ein Tag später, Seetag. 542 Seemeilen oder 1004 Kilometer von Belfast nach Southampton gilt es zurückzulegen. Inzwischen habe ich eine Generalprobe und die Premiere von der Show gespielt, die ich mit den Tänzern im großen Haus mache. War ein voller Erfolg. Alle zufrieden. Das Theater fast bis auf den letzten Platz besetzt. Heute Vormittag hatten wir dann noch eine reguläre Vorstellung unserer Produktion für die Kinder. Also genug zu tun. Trotzdem waren wir in Belfast gestern kurz draußen, aber dazu später. Erst einmal zurück nach Greenock, Schottland. Das Herz von Greenock schlägt am Cathcart Square. Auf der einen Seite erhebt sich das 1889 fertiggestellte Rathaus mit seinem 75 Meter hohen Turm. Auf der anderen Seite die Well Park Midkirk, liebevoll auch The Toon Kirk genannt. Toon ist schottisch für Town. Sie wurde 1760 errichtet und überraschte mich mit einer Balkonetage im Inneren. So etwas ist in unseren Breiten doch eher unüblich. Zwischen dem Rathaus und der Well Park Midkirk präsentiert der gusseiserne Brunnen Lyle Fountain aus dem Jahre 1880 die Wappen der damals wichtigsten 18 Familien. Das Denkmal Man of Clyde hingegen ist ein Werk des 20. Jahrhunderts. Es wurde 1975 in Auftrag gegeben und zeigt drei Schiffsarbeiter, die einen Propeller ziehen. Vom Cathcart Square Richtung Meer zweigt die William Street ab. Sie ist die älteste Straße von Greenock. Sehenswert sind The Dutch Gable House, ein holländisches Giebelhaus aus dem Jahre 1755, und ein rotes Sandsteinhaus mit der Statue des Erfinders James Watt davor. Das 1908 errichtete Gebäude war früher das James Watt Memorial College, in dem hauptsächlich Nautik und Schiffsmaschinenbau unterrichtet wurden. In der entgegengesetzten Richtung führt die Bank Street vom Cathcart Square Hügel aufwärts. Von der Straße aus hat man einen schönen Blick über den Platz und das weitere Stadtzentrum. Auf der Anhöhe erstreckt sich ein kleiner, bestens gepflegter Park mit englischem Rasen und bunten Blumenbeeten. In der Mitte ein War Memorial, das der Gefallenen der Weltkriege gedenkt. An einigen Kirchen vorbei führte uns unser Spaziergang nun in die Nelson Street. Der Sheriff Court erinnert mit seinen Türmen und Türmchen an eine schottische Burg. Imposant. Das Gebäude wurde 1869 eröffnet und diente bis 1910 auch als Gefängnis. Daneben ein kleines, gemütliches Haus mit roten Fenstern und einer roten Tür. Einmal um die Ecke beeindruckte mich ein Street-Art-Kunstwerk. Eine ihr Baby stillende Meerjungfrau, die die gesamte Seitenfassade eines Wohnhauses bedeckt. Der George Square kann gleich mit drei Kirchen aufwarten. Eine davon die West Reformed Church. Vom George Square zweigt stadtauswärts die Union Street ab. Hier erwartet einen schon die nächste Kirche, die St. John's Episcopal Church. Sie wurde 1877 gebaut und ersetzte ein älteres Gebäude, in dem Gottesdienste für die Menschen aus den Highlands in Gälisch abgehalten wurden. Heute ist es eine anglikanische Kirche. Das Gebäude direkt gegenüber der Kirche gedenkt James Watt, dem großen Sohn Greenocks, einem der Dampfmaschinenpioniere. Die schlossähnliche Watt Institution beherbergt eine Bibliothek und ein Museum. Folgt man der Union Street weiter stadtauswärts, gelangt man zum Ardgowan Square. Zwei Gebäude lohnen hier einer genaueren Betrachtung. Der Mansion House aus dem Jahre 1886 und das Clubhaus des Bowling Clubs. Bereits 1841 wurde von den Herren der Stadt ein Bowling Club gegründet. Das erste Clubhaus 1860 errichtet. Das aparte Clubhaus, das heute auf dem feinen englischen oder schottischen Rasen steht, stammt allerdings aus dem Jahre 1926. Im Laufe der Zeit kamen zum Bowling mehrere Sportarten hinzu, Tennis zum Beispiel. Die Anlage ist immer noch privat und nur Clubmitgliedern zugänglich. Der Touri kann bloß über den Zaun hinweg den älteren Herren beim Bowlen zusehen. Nun bogen wir ab Richtung Meer zur Esplanade. Diese 1,6 Kilometer lange Promenade wurde mit Material aufgeschüttet, das bei Baggerarbeiten für den neu angelegten Albert Harbour übrig geblieben war. Die Häuser standen ursprünglich direkt am Wasser. Jetzt sind sie deutlich landeinwärts zu finden. Als wir über den Meeresarm hinwegblickten, kam sogar für einen kurzen Moment die Sonne raus. Nicht an der Esplanade stand ursprünglich die Olde West Kirk. Ihr eigentlicher Standort war mitten im Stadtzentrum am Ende der Nicholson Street. Als der Schiffbauer Harland & Wolff Platz für eine weitere Werftanlage schaffen wollte, musste die älteste Kirche der Stadt weichen und wurde 1925 bis 1928 Stein für Stein abgetragen und an die Promenade transferiert. Krass, oder? Spricht für die Macht, die die Schiff- und Schiffbauindustrie damals hatte. In der Nähe der Promenade entdeckten wir eine kleine Bäckerei mit Imbiss und stärkten uns an einem typischen britischen Gebäck, Millionaire's Shortbread. Ein Quadrat aus Mürbteig, darüber Karamell und obendrauf Schokoglasur. Köstlich. Wie es einem ergeht, wenn man zu viel von diesem Süßkram isst, wird einem mit einem großen Werbeplakat vorgeführt. Eine zahnlose Frau ruft nach Dr. Phil. Ich musste wirklich lachen. Weiter ging's mit den Kirchen. Dieses Mal die St. Mary's Church. Als die Zahl der irischen Einwanderer wuchs, wurde 1862 dieses römisch-katholische Gotteshaus eröffnet. Von der Bedeutung, die Greenock einst in der Zuckerindustrie spielte, zeugt heute noch das 1840 errichtete Gebäude der Glieb Zuckerraffinerie. Ein beeindruckender Backsteinbau, der zurzeit ungenutzt scheint und in keinem guten Zustand ist. Es ist das einzige noch heute bestehende der einst 20 Zuckerhäuser. Direkt neben dem historischen Gebäude lädt Aldi zum Einkauf. Die Filiale sieht von außen genauso aus wie bei uns zu Hause. Lidl ist übrigens in Großbritannien auch gut vertreten. Bis jetzt haben wir noch in jedem unserer britischen Häfen eine Lidl-Filiale gesehen, sogar auf den Orkney-Inseln. Zuletzt spazierten wir noch durch die Fußgängerzone und Shoppingmeile West Blackhall Street. Allerdings waren nur sehr wenige Geschäfte geöffnet, wie zum Beispiel ein Laden, der Kilts in allen möglichen Farbkombinationen anbot. Ja, es war Samstagnachmittag, aber ich glaube, viele der Läden hatten ihre Rollläden wohl für immer runtergelassen. Tja, meine Lieben, das war Greenock. Gestern machten wir, wie ich euch schon erzählt habe, gegen 9.15 Uhr in Belfast fest. Der etwas improvisiert wirkende Kreuzfahrtterminal liegt mitten im Containerhafen, circa 8 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums. Man kann nicht wirklich zu Fuß vom Hafen in die Stadt gehen. Vom Schiff aus wurden Shuttlebusse organisiert, die regelmäßig hin und her fuhren. Wir warteten, wie gesagt, den ersten Gästeansturm ab und waren gegen 10 Uhr draußen. Zu unserem Erstaunen bekamen wir auch gleich einen Platz im Shuttlebus. Die rosa Doppeldeckerbusse boten genügend Platz für alle Reiselustigen und brachten uns in circa 15 Minuten direkt zur City Hall. Belfast oder auf Irisch Beal Ferrishte ist seit 1920 Hauptstadt Nordirlands im Vereinigten Königreich, Großbritannien und Nordirlands und liegt an der Mündung des Flusses Lagan in der Bucht von Belfast. Vor nicht allzu langer Zeit, hauptsächlich wegen politischer Unruhen in den Schlagzeilen, boomt die rund 340.000 Einwohnermetropole heute und zieht auch immer mehr und mehr Touristen an. 2019 stieg die Zahl der Übernachtungen auf 1,8 Millionen. Das sind 34% aller Übernachtungen in Nordirland. Allein das Titanic-Museum, die Titanic lief ja in Belfast vom Stapel, zog 2019 800.000 Besucher an. Als Hauptstadt ist Belfast natürlich der Sitz der Regierung und des Parlaments von Nordirland, des katholischen und des anglikanischen Bischofs und Universitätsstadt. Tatsächlich hatten wir gestern zum ersten Mal auf dieser Reise das Gefühl, in einer Großstadt zu sein. Und trotzdem lässt sich die nach Dublin zweitgrößte Stadt der irischen Insel prima zu Fuß erlaufen. Der Shuttlebus setzte uns direkt vor dem Visit Belfast Welcome Center am Donegall Square ab, wo es neben verschiedensten Souvenirs auch gratis Stadtpläne für die Besucher gibt. Außerdem hatte ich von Claudia zum Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen mit dem Titel Belfast Walks, das 25 verschiedene Spaziergänge in und um Belfast beschreibt. Wir hatten uns die Tour City Hall to Cathedral Quarter ausgesucht und waren da, diverse Abstecher inklusive, etwas über 7 Kilometer und 4 Stunden unterwegs. Das Wetter präsentierte sich wohl typisch irisch, grau und windig bei 14, 15 Grad, die sich aber deutlich kälter anfühlten. Wir waren mit Jacken unterwegs. Ich musste mir wegen des Windes sogar mein Schlauchtuch über den Kopf ziehen. Die Einheimischen hingegen spazierten lässig mit Shorts und kurzen T-Shirts herum. Für die war Sommer. Brrr. Trotzdem hatten wir noch Glück mit dem Wetter. Als wir nämlich im Shuttlebus zurück zum Hafen saßen, hat es so richtig zu schütten begonnen. So, nun aber zu unserem Spaziergang. Wir starteten ihn an der City Hall, dem Rathaus von Belfast, ein monumentales Gebäude mit 4 Türmen und einer gewaltigen Kuppel, das 1898 bis 1906 nach den Plänen von Sir Brumbell Thomas im Neorenaissance-Stil errichtet wurde. Dass das Baubudget dabei maßlos überzogen wurde, spielte bei dem Ergebnis keine Rolle mehr. Ein 1:1-Pendant steht übrigens im südafrikanischen Durban. Am Eingang prangt direkt vor Queen Victoria in Gelb groß der Schriftzug Belfast, damit man noch weiß, wo man sich befindet. Am Seitenflügel erinnert ein Garden of Remembrance an die Gefallenen der beiden Weltkriege. Im Inneren beeindrucken neben der marmorverkleideten Eingangshalle mit der großen Kuppel vor allem die bunten Glasfenster, die verschiedene Themen aus der Geschichte der Stadt aufgreifen, wie die große Hungersnot, die unzählige Familien als Auswanderer in die neue Welt trieb, oder auch die Titanic, die hier in der Stadt 1911 vom Stapel lief. Abgesehen vom Rathaus prägen den Donegall Square repräsentative Bank- und Bürogebäude. Beschaulicher und ruhiger hingegen die Queen Street, die zu Belfasts ältester katholischer Kirche führt, der St. Mary's Chapel aus dem Jahre 1784, einem eher schlichten Bau. Auffallend bereits hier die vielen Street-Art-Kunstwerke, denen wir im Laufe unserer Stadtrunde noch sehr häufig begegnet sind. Die Murals, genannten Wandmalereien, zeigen großteils Themen aus der Geschichte oder greifen aktuelle Themen auf. Süß fand ich auch die mannshohe Biene, die sich auf dem Platz vor der St. Mary's Chapel niedergelassen hat. Ein paar Schritte weiter kann man sich in einem der ältesten Pubs Belfasts laben, im Kelly's Cellars, dessen Fassade über und über mit Blumen geschmückt ist. Rund um die Royal Lane prägen repräsentative Bauten das Straßengeschehen. Ein Haus ist an einer Straßenecke so schmal, dass es wie eine Theaterkulisse wirkt. Die First Presbyterian Church in der Rosemary Street ist der älteste Gottesdienstort in Belfast. Bereits 1695 versammelte man sich hier zur Lobpreisung des Herrn. Das bis heute erhaltene Kirchengebäude stammt allerdings aus dem Jahre 1783 und erinnert im Inneren irgendwie an ein Schiff. Wo eine Kirche, da auch ein Gasthaus, in diesem Fall ein Pub. In den Kellern des Weinzeller Entry schenkt man bereits seit dem 17. Jahrhundert aus. White's Pub sogar seit 1630. Es ist damit das älteste Lokal der Stadt, das seit damals kontinuierlich eine Lizenz hat. In den gepflasterten Straßen und Gassen rund um die Donegal und die Hill Street schlägt das Herz des Cathedral Quarter. Wo einst in stattlichen Lagerhäusern aus roten Ziegeln Waren aller Art gestaut wurden, ist heute ein lebendiges Viertel entstanden mit Bars, Restaurants, traditionellen Pubs, verschiedenen Kultureinrichtungen und bunten Street-Art-Gemälden. Die für das Viertel namensgebende St. Anne's Cathedral oder Belfast Cathedral ist die seit 1889 nach den Plänen von Thomas Drew erbaute Hauptkirche der Church of England. Der Begriff Kathedrale legt nahe, dass die Kirche ein Bischofssitz wäre, ist sie aber nicht. Markant die erst 2009 hinzugefügte 50 Meter hohe Spire of Hope, eine spitze, weit über die Kirche hinausragende Nadel, die, für mein Gefühl, wie ein schmerzender Fremdkörper wirkt. Vielleicht ist das aber auch genau Absicht. Leider konnten wir nicht in die Kirche rein, es wurde gerade Gottesdienst gehalten. Verständlich, dass man sich da nicht durch Touristen stören lassen will. Ein Blick durch die Glastür war aber gestattet. In der Talbot Street neben der Kathedrale glaubte ich mich durch ein großflächiges Wandgemälde in die Straßen von New York versetzt. Die Waring Street ist eine der ältesten Straßen Belfasts und hatte lange Zeit eine große Bedeutung als Handelsstraße. Die ehemalige Ulster Bank ist heute ein nobles Hotel. Die Straße vor dem Gebäude soll früher mit Holz gepflastert gewesen sein, um die Geräusche der Fuhrwerke und der Huftritte der Pferde zu dämpfen, damit die Bankangestellten nicht beim Geldzählen gestört wurden. Eine bunte Gasse mit vielen Kneipen und Bars verlockte uns zu einem Abstecher von unserer Route, bevor wir uns über eine Hauptstraße, ich glaube es war die High Street, auf der alte Gebäude mit verspiegelten Hochhäusern kontrastieren und sich schnuckelige Pubs neben haushohe Porträts ducken, zu einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt begaben, zum Albert Memorial. Der sehr an den Londoner Big Ben erinnernde 34,4 Meter hohe Turm wurde 1869 zum Gedächtnis an Queen Victorias Gemahl Albert von Sachsen-Coburg-Gotha errichtet und neigt sich 1,2 Meter seitwärts. Der schiefe Turm von Belfast. Am Custom House Square, direkt am River Lagan, legten einst die Schiffe an. Heute schwimmt hier ein riesiger Fisch auf dem Trockenen und von einer Fußgängerbrücke kann man einen tollen Blick auf die Skyline von Belfast genießen. Nicht mit einem typischen British Cab, sondern per Pedes begaben wir uns zum letzten Ziel unseres Stadtrundgangs, zum St. George's Market in der May Street. Der St. George's Markt ist der am längsten existierende Foodmarkt in einer Halle, in ganz Irland. An den verschiedenen Wochentagen werden unterschiedliche Märkte in der Halle abgehalten. Wir kamen in den Genuss des Sunday Market, einer Mischung aus Streetfood Market, Handwerks- und Trödelmarkt. Die angebotenen Köstlichkeiten sahen sehr verführerisch aus. Eine Dame meinte im Vorbeigehen, »Ich spüre schon, wie ich an Gewicht zulege, wenn ich das nur rieche.« Ich musste sehr lachen. Thomas und ich gönnten uns jeder einen Mandelbrownie und teilten uns dann noch einen Karamell-Cheesecake im Glas. Auf dem Weg zurück zum Shuttlebus kamen wir an einem weiteren imposanten Gebäude vorbei, dem Presbyterian Assembly Building. Das rund 100 Jahre alte Gebäude diente in seinen Anfängen als Hauptverwaltung für die presbyterianische Kirche in Irland. Noch ein kurzer Blick auf die Oper von Belfast, vor der gerade eifrig gebaut wird, dann mussten wir schleunigst zurück zum Shuttlebus. Eine Vorstellung wartete auf mich. Und jetzt warten unsere Freunde aus der Heimat auf uns. Wir haben uns an unserem einzigen freien Abend zum gemeinsamen Abendessen verabredet. Ich muss los. Auf See, 6. August. Es ist 22.55 Uhr. Wir sind bereits wieder auf See, haben um 20 Uhr in Southampton die Leinen losgeworfen und segeln jetzt in Richtung Bremerhaven, wo wir am 8. August gegen 5.30 Uhr fest sein sollen. 482 Seemeilen oder 893 Kilometer liegen vor uns. Der morgige Seetag wird so voll, dass ich mich entschlossen habe, euch heute noch zu schreiben. Sonst schaffe ich es nicht. Vormittags hatten wir Drill. Gegen 11.40 Uhr konnten wir raus, so bis ca. 15 Uhr. Das Wetter war wieder britisch grau. Thomas und ich waren beide schon mal in der rund 253.000 Einwohner zählenden Hafenstadt am Ärmelkanal, letztes Jahr, als ich Thomas bei seinem Solovertrag am Schiff besucht habe. Wir mussten also nicht Sightseeing im Eiltempo betreiben, denn die meisten Highlights der Stadt kannten wir schon. Also spazierten wir gemütlich durch das Westgate Richtung Tudor House. Dieses bemerkenswerte Fachwerkhaus wurde bereits 1492 errichtet und ist heute ein vielbesuchtes Museum. Wir waren letztes Mal drin, lohnt sich. Schräg gegenüber lädt ein Titanic-Pub zur Einkehr. Wir passierten das turmartige Bargate und kamen in die Shoppingmeile von Southampton, die High Street. Hier waren Buden aufgebaut, wie man sie bei uns vom Christkindlmarkt kennt. Allerdings wurde hier nicht Weihnachten gefeiert, sondern der Sommer. Welcher? Das Sea City Museum erzählt die Geschichte der Titanic und vor allem die der Menschen auf der Titanic, stammt jedoch ein Großteil der Crew aus Southampton, von wo das als unsinkbar geltende Schiff am 10. April 1912 seine Jungfernfahrt nach New York antrat, auf der es in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 einen Eisberg rammte und sank. Ich war letztes Jahr schon in dem Museum, Thomas nicht. Er hatte damals früher an Bord zurückgemusst. Das Museum ist so spannend, dass ich es mit ihm gerne ein zweites Mal besuchte. Zu sehen sind unter anderem ein Modell der Titanic, gebaut aus Legosteinen, das Seemannsbuch von Harold Prior, Steward in der dritten Klasse. Solche Seemannsbücher, in denen die Dienstzeiten an Bord festgehalten werden, gibt es heute auch noch. Wir haben auch welche, ausgestellt von der Seefahrtsbehörde der Bahamas. Sie ersetzen uns in manchen Weltgegenden die Visa und sind damit auch Reisedokumente. Ich bin also stolze Besitzerin eines Reisedokuments von den Bahamas. Man sieht unterschiedliche Kabinen der ersten bis dritten Klasse. Die Crew schlief in Gemeinschaftsunterkünften. Man bekommt einen guten Überblick über das Schiff, einen Einblick in den Heizraum zum Beispiel. Und wir promenierten über das Sonnendeck. Einen Raum finde ich total erschütternd. Der Fußboden zeigt einen Stadtplan von Southampton aus dem Jahre 1912 und ist übersät mit roten Punkten. Die roten Punkte markieren Adressen, an denen Menschen gewohnt haben, die beim Untergang der Titanic ihr Leben verloren. drei Viertel der 898 Mann und wenige Frauen zählenden Besatzung, nämlich 715 Menschen, stammten aus Southampton. Nur 175 von ihnen kamen wieder nach Hause. Den Abschluss der Ausstellung bildet eine Wand mit all den Namen der Crewmitglieder, ihrem Alter, ihrer Position an Bord, und von ein paar gibt's auch ein Foto. Und bei den meisten steht »Lost at Sea«. Absolut sehenswert. Tja, meine Lieben, das war unsere zweite Reise durch die Nordsee und den Atlantik. In 10 Tagen haben wir 2164 Seemeilen oder 4008 Kilometer zurückgelegt. Die nächste Runde geht dann in wärmere Gefilde. Leider das einzige Mal in diesem Vertrag. 12 Premieren haben wir schon gespielt. 2 fehlen noch. Eine davon wird noch heftig, so ein Partyformat, wo das gesamte Ensemble mitwirkt und wir auch tanzen und vor allem die Leute animieren müssen. Naja, gute Nacht, meine Lieben. Alles Liebe wünscht euch eure Matrosin Andrea. In der nächsten Folge treffen wir in Salisbury auf Old England im Klischee, schmausen Churros in A Coruña und wandeln in Santiago de Compostela auf den Spuren der Pilger. Bis dann! Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.